Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Podcasts Dispot, gesund und sozial. Am Mikrofon begrüßt ihr heute Tabea Stoffers und heute sprechen wir über eine ausgesprochen vielseitige medizinische Fachrichtung, die Radiologie. Mir gegenüber sitzt dazu der Chefarzt der Radiologie im Diakonieklinikum Jungstilling, Dr. Michael L. Scheik und Assistenzärztin Dr. Sabrina Gerz. Schön, dass Sie beide sich die Zeit genommen haben. Herzlich willkommen bei uns.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie da sind. Herr Dr. L. Scheik, im Vorgespräch zum heutigen Podcast haben Sie geschätzt, dass circa 120.000 Patienten pro Jahr die Radiologie durchlaufen. Das lässt ja schon ahnen, dass das Fachgebiet wirklich vielseitig ist. Und vielleicht können Sie uns mal so einen Überblick geben, was eigentlich alles zur Radiologie gehört.
Gut, Radiologie umfasst alle bildgebenden Verfahren, mit denen man Erkrankungen halt untersuchen kann, auch herausfinden kann, welche Erkrankung das ist, ob überhaupt eine Erkrankung vorliegt. Das, was viele halt kennen, vielleicht weil sie selbst schon mal betroffen waren, ist das Röntgen, was es schon seit über 100 Jahren gibt. Eine Weiterentwicklung ist die Computertomographie, etwas anderes Verfahren die Kernspintomographie. Und letztlich all diese Untersuchungen setzen wir bei den verschiedensten Krankheiten ein, bei den verschiedensten Patienten. Also unsere jüngsten Patienten sind in der Tat noch nicht mal geboren. Das sind die zukünftigen kleinen Kinder sozusagen in dem Bauch der Mutter, wenn es um Fehlbildung geht oder Erkrankungen der Mutter, wo wir Untersuchungen halt machen. Glücklicherweise nicht so häufig nötig. Unsere ältesten Patienten sind über 100 Jahre alt. Wir untersuchen vom Scheitel bis zur Sohle sämtliche Bereiche des Körpers, von relativ banalen Sachen, wenn man einmal umgeknickt ist, einen verstauchten Knöchel hat, wo man guckt, ob dort ein Bruch ist, bis hin zu hochkomplexen Krebserkrankungen, wo es dann letztlich ja wirklich ums Leben geht, um die Therapie, was man halt letztlich machen kann, um den Patienten zu helfen.
Und Ultraschall gehört dann auch dazu, oder?
Genau, Ultraschall gehört auch dazu. Das ist ja ein Verfahren ohne Röntgenstrahlung.
Ja.
Ist in unserer Abteilung ausgegliedert in die anderen Fachabteilungen. Also die machen ihre Ultraschalle selber. Von daher in unserer Abteilung ist nicht den hohen Stellenwert, aber generell gehört es dazu, ja.
Okay, und Röntgenstrahlung ist ja nicht das gleiche wie Kernspintomographie, auch keine, also die Kernspintomographie auch keine Weiterentwicklung, sondern das funktioniert anders.
Genau, das funktioniert anders. Röntgenstrahlungen sind letztlich elektromagnetische Wellen. Das ist etwas, womit wir jeden Tag halt zu tun haben. Das Licht, was wir sehen, sind elektromagnetische Wellen. Die Mikrowelle, das Radio, die unterscheiden sich halt in ihrer Energie. Und das Besondere halt an Röntgenstrahlung ist halt, dass sie Stoffe durchdringen kann, auch den menschlichen Körper, und dann halt beispielsweise Filme oder besondere Kristalle halt anregen kann, sodass man daraus Bilder gewinnen kann. Mhm. Und das ist vor weit über 100 Jahren entdeckt worden von Herrn Röntgen, der deswegen ist im deutschsprachigen Raum die Röntgenstrahlung nach ihm benannt. Im englischen Sprachbereich nennt man sie X-Ray. Und das Verfahren hat sich über die Jahre weiterentwickelt und quasi eine spezielle Weiterentwicklung ist dann die Computertomographie geworden, wo man nicht mehr einzelne Bilder macht, sondern den Körper in vielen dünnen Schichten halt durchstrahlt, um so halt eben hohe auflösendere Aufnahmen zu gewinnen, wo man dann auch wirklich genauer im Körper die Organe abgrenzen kann und viel besser als mit einem normalen Röntgenbild dann auch die Veränderungen sichtbar machen kann. Die Kernspintomographie ist ein ganz anderer Bereich, der funktioniert mit Magnetfeldern und Radiowellen, die in den Körper eindringen und die verändern halt die molekulare Ausrichtung von Wasserstoffatomen und mit viel Physik und Elektromechanik kann man daraus dann letztlich Bilder gewinnen. Der Vorteil ist halt, dass die Kernspintomographie viel besseren Weichteilkontrast halt bietet, also die setzt man insbesondere bei Gelenkerkrankungen ein, bei Gehirnerkrankungen und sowas. Der Vorteil der Computertomographie ist, dass sie einfach sehr schnell ist, dass man große Körperbereiche in kurzer Zeit halt abbilden kann, weswegen das halt häufig auch im Notfallbereich halt eben eingesetzt wird. Wir haben ja viele Verkehrsunfälle, wo wir binnen Sekunden halt wissen müssen, was ein Schwerverletzer alles an Verletzungen hat. Und das kann man natürlich dann auch gut mit einem schnellen Verfahren halt wie der Computertomographie abklären.
Mhm. Und Sie hatten vorhin schon mal so angedeutet, dass es nicht nur die Diagnostik gibt, sondern auch den therapeutischen Strang quasi in der Radiologie. Wie funktioniert eine Therapie mittels Bildgebung?
Gut, es gibt verschiedene Spektren in der Radiologie. Man nennt diesen Bereich halt interventionelle Radiologie. Das fängt an, dass man mithilfe von Kathetern, wie man es vielleicht bei Herzkatheteruntersuchungen kennt, eben in die Organe reingeht, um beispielsweise Krebsabsiedlungen zu behandeln, den man hochdosiert vor Ort dann Chemotherapeutika geben kann und so den restlichen Körper halt schützen kann von Nebenwirkungen. Andere Gefäßbehandlungen sind halt die Aufdehnung von Gefäßengstellen, auch mit Gefäßstützen, oder die Behandlung von Aussackungen, beispielsweise in der Neuroradiologie von Hirnarterienaneurysmen. Mhm. Weitere Bereiche sind etwas banalerer Natur, dass wenn man Eiteransammlungen im Körper hat, dass man dort halt eben von außen mit dünnen Nadeln und dünnen Drainagen halt den Eiter halt ablassen kann und so halt Operationen vermeidet und dem Patienten hilft, schneller gesund zu werden. Und der Vorteil ist halt, dass wir durch unsere bildgebenden Verfahren wie die Computertomographie oder die Kernspintomographie halt sehr genau wissen, wo wir hin müssen und damit umliegende Strukturen halt optimal schützen können.
Hm. Das ist ja auch, hat mit Risiko dann zu tun, dass es weniger Risiko auch für den Patienten ist.
Genau, wenn sie halt irgendwo im Bereich der Bauchschlagader oder auch der Leber halt arbeiten, wo viele Gefäße sind, wo es zu lebensbedrohlichen Blutungen kommen kann, da ist halt natürlich wichtig, dass man die Gefäße halt möglichst schützt oder schont.
Frau Dr. Gerz, bei der Kernspintomographie oder beim MRT muss man ja in die Röhre. Vor der Röhre haben viele Menschen Panik und Angst. Warum muss es unbedingt die Röhre sein? Warum kann man das nicht in einem bestimmten Raum machen, der ein bisschen größer und weiter ist?
Ja, das hat mit dem Magnetfeld zu tun. Mhm. Also man braucht im Endeffekt ein homogenes Magnetfeld, in dem der Patient liegt, zumindest die Sektion, in der man halt die Untersuchung machen möchte. Und dafür braucht man einfach eine Röhre. Mhm. Also da in dieser Röhre hat man halt das beste homogene Magnetfeld, was man sich halt bilden kann.
Kann man die Untersuchung ein bisschen angenehmer machen heutzutage? Also für den Patienten, dass er sich ein bisschen ablenken kann oder?
Ja, also wir haben viele Möglichkeiten. Also wir haben viele Patienten, die natürlich irgendwie ein bisschen Platzangst haben, ne, die dann halt Sorge haben, dass sie die Untersuchung nicht schaffen. Und da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen finde ich halt immer wichtig, dass man zuallererst mal nettes Personal hat und Leute, die empathisch auf einen eingehen, ne, und den Patienten das ordentlich erklären. Wir haben halt moderne Geräte, die mittlerweile ein bisschen breitere Röhren haben als früher. Also die sind so 60 bis 70 Zentimeter Durchmesser. Das ist schon ein bisschen größer, was die Platzangst so ein bisschen nehmen kann. Und dann haben wir spezielle Brillen, das sind so Spiegelbrillen, die mag ich persönlich sehr gerne. Da kann der Patient eben am Fußende rausschauen, wenn er mit dem Kopf in der Röhre sein muss und kann die Kollegen beim Arbeiten beobachten oder kann einen Film schauen. Finde ich immer ganz nett, weil dann sieht man ist nicht alleine in diesem lauten, großen Ding, sondern man hat halt Leute, die ganze Zeit auf einen aufpassen und die da sind und man ist halt nicht alleine. Genau, wenn das nicht klappt, dann hat man natürlich trotzdem noch die Möglichkeit, medikamentös zu helfen. Es gibt so Tabletten, die so ein bisschen Scheißegal-Haltung machen, sag ich mal. Die wirken sehr gut und wenn das nicht funktioniert, hat man auch die Möglichkeit, dass man eine Sedierung macht.
Okay.
Bei kleinen Kindern ist halt manchmal noch das Problem, die können nicht stillhalten. Also fürs MRT muss man mehr noch als im CT und natürlich über eine längere Zeit stillhalten, damit die Bilder ordentlich werden. Da hat man dann noch die Möglichkeit, die Anästhesie dazu zu rufen, dass die eine Intubationsnarkose oder so machen.
Mhm. Und beides ist ja mit irgendwelchen Strahlen eben verbunden, irgendeiner Strahlenexposition. Viele Menschen haben da ein bisschen Angst vor, dass sie dann ihr Krebsrisiko erhöhen, wenn sie sich röntgen lassen oder ins CT müssen. Wie ist das Risiko einzuschätzen?
Ja, ist eine schwierige Frage, weil es darauf keine ganz einfache Antwort gibt. Vielleicht vergleicht man es so ein bisschen mit dem Sonnenbad, der Sonnenstrahlung. Jeder weiß aus wahrscheinlich eigener Erfahrung, dass wenn ich lang genug in der Sonne liege, ich irgendwann Sonnenbrand bekomme. So ist es ähnlich auch mit der Röntgenstrahlung. So war es halt früher halt häufiger, wo man mehr Strahlung braucht, um Bilder zu machen, dass man dort durchaus eine Art Sonnenbrand auf der Haut halt erzielen konnte. Das andere ist das Krebsrisiko. Es gibt Leute, die liegen jeden Tag gefühlt in der Sonne, sind immer braun und kriegen nie Hautkrebs. Andere haben vielleicht mal einen Sonnenbrand in ihrem Leben gehabt und kriegen Hautkrebs. Also es ist halt nicht so einfach, weil das nicht so eine klare Ursache-Wirkungsprinzip ist, sondern da gehen noch andere Faktoren halt mit rein. Wir können heutzutage relativ gut messen, was Röntgenstrahlung im Körper macht. Das verändert unsere DNA. Aber das Gute ist, dass der Körper halt auch Reparaturmechanismen hat. Mhm. Und die sind bei jedem Patienten oder jedem Menschen etwas unterschiedlich. Und so dass wir die meisten Veränderungen halt reparieren können. Und rein statistisch gesehen ist es natürlich so, dass irgendwann mal ein Schaden entstehen kann, den man halt eben nicht reparieren kann. Und der kann dann mal vielleicht zu einem neuen Krebs führen. Es gibt letztlich, wenn man im Internet guckt oder auch von der WHO und sowas, Richtzahlen. Aber die muss man auch so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Im Prinzip kann man sagen, man braucht von einem Röntgenbild oder einem computertomografischen Untersuchung keine Angst zu haben, weil bei einer Untersuchung passiert nichts. Mhm. Man sollte halt schon bei Kindern aufpassen, bei jungen Frauen, weil die einfach ein bisschen strahlenempfindlicher sind. Und natürlich, wenn es halt viele Untersuchungen halt sind, die geplant sind, da sollte man dann häufiger mal auf andere Verfahren wie die Kernspintomographie und Ultraschall halt wechseln. Und das Entscheidende ist halt immer, wir machen das Ganze ja nicht aus Spaß, sondern es steckt ja immer eine relevante Fragestellung dahinter und gerade bei der Computertomographie noch mehr als beim Röntgen. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Mhm. Und wenn man da halt, gibt es mittlerweile auch vergleichende Studien, Nutzen versus Risiko. Da zeigt sich einfach, dass der Nutzen halt das Risiko weit überwiegt. Und von daher haben wir jetzt auch kein schlechtes Gefühl, wenn wir das halt machen. Mhm. Wir sind da auch sehr in der Überwachung. Also jede Dosis bei jedem Patienten wird halt protokolliert, wird halt überwacht. Wir schicken das halt an Behörden. Genauso wir sind ja auch in der Abteilung der Strahlung ausgesetzt unter Umständen, wenn wir Katheteruntersuchungen machen oder sowas. Ich habe da mal was mitgebracht. Das ist so eine Dosimeter, das tragen wir halt quasi unter unseren Bleischürzen. Mhm. Und damit kann man halt letztlich messen, wie viel Strahlung wir halt abbekommen. Und es gibt halt gewisse Referenzwerte, Richtwerte, wo man letztlich sagt, bis dahin ist man safe. Und wenn sie die Richtwerte halt überschreiten, dann kann es halt unter Umständen auch mal passieren, dass sie halt eine Zeit lang aussetzen müssen mit solchen Eingriffen. Aber das ist bei uns letztlich in all den Jahren nie passiert, weil man natürlich halt im Eigeninteresse da auch schon guckt und es viele Möglichkeiten gibt, sich zu schützen.
Kommt das auch vor, dass Patienten auf Kontrastmittel, die man ja dann nehmen muss, irgendwie allergisch reagieren?
Ja. Also Kontrastmittelallergie ist bei uns ein Thema, auf das wir aufpassen müssen. Es gibt MRT-Kontrastmittel und CT-Kontrastmittel. Theoretisch kann man auf beide Kontrastmittel allergisch reagieren. Die sind in den Jahren, in denen es die jetzt gibt, deutlich besser geworden. Heißt, auch die Allergien sind zurückgegangen. Aber trotzdem kann das natürlich auftreten. Wir haben zwei Szenarien zu den Allergien. Entweder wir haben einen Patienten, der vorher noch nie eine Allergie hatte und der kriegt im CT eine. Und das andere Szenario, in das wir halt kommen könnten, ist ein Szenario, dass einer schon mal ein Kontrastmittel bekommen hat, eine Allergie hat und jetzt nochmal ein Kontrastmittel-CT braucht. Einen Konstellation, der Patient ist im CT und hat eine allergische Reaktion, muss man halt wissen, dass wir als Ärzte immer auch vor Ort sind. Also die CTs sind durch mehrere Fachärzte und Assistenzärzte betreut und wenn eine Allergie auftritt, ist jemand immer vor Ort. Das kann sich äußern, zum Beispiel in einer leichten Reaktion über Juckreiz, über Hautausschlag, über Niesen. Wenn es ein bisschen stärker wird, kann das zu so asthmatischen Beschwerden, also zu Atemstörungen führen. Und dann muss man halt relativ zügig handeln und dann kriegt der Patient antiallergische Medikamente. Mhm. Und in den allermeisten Fällen ist das damit dann auch erledigt. Also in den allermeisten Fällen hat man dann geringgradige allergische Reaktion. Und die andere Möglichkeit wäre halt, wenn ein Patient schon eine Allergie hatte auf Kontrastmittel, dann ist man halt ein bisschen vorsichtig. Man guckt dann, braucht er die Untersuchung wirklich oder habe ich irgendwie eine Möglichkeit, das Kontrastmittel zu umgehen? Und wenn man dann zum Entschluss kommt, man braucht ein CT mit Kontrastmittel oder dann ein MRT mit Kontrastmittel, dann bereitet man den Patienten vor. Da haben wir so ein hausinternes Schema. Da kriegt der Patient den Tag vorher und am Untersuchungstag selber antiallergische Medikamente. Und auch in dem Szenario ist das in den allermeisten Fällen dann kein Problem. Ne? Mhm. Wichtig ist halt noch, dass man die dann danach ein bisschen länger betreut, heißt, die bleiben dann noch ein paar Minuten nach dem CT draußen sitzen. Man guckt dann nach der Untersuchung, hat der Hautausschlag, hat der irgendwelche Reaktionen, und wenn nicht, dann dürfen die auch wieder nach Hause. Mhm.
Die Radiologie, das haben wir jetzt schon so gehört bei den verschiedenen Geräten, die da vorgestellt wurden, ist ja sehr technisch. Welche Errungenschaften der letzten Jahre gibt es denn, auf die man jetzt blicken kann und die man gut nutzen kann in der Praxis?
Ich würde sagen, so ein bisschen das olympische Motto, schneller, höher, weiter, gilt halt letztlich auch für die Radiologie in den letzten Jahren. Also ich mache das jetzt seit gut 30 Jahren. Als ich damals begonnen habe, hat die Untersuchung einfach noch viel länger gedauert. Man hat viel weniger Bilder halt gemacht in der Zeit. Also eine CT-Untersuchung von einem Kopf waren damals beispielsweise 30 bis 60 Bilder. Und heutzutage sind wir halt letztlich mit den Methoden so weit fortgeschritten, dass die Untersuchungen deutlich schneller geworden sind. Wir reden nicht mehr von Minuten bis Stunden, sondern sondern eher so von Minuten, teilweise noch schneller, indem wir auch den ganzen Körper durchscannen können. Und wir werden viel genauer. Während früher so übliche Schichten ein Zentimeter waren, wenn man etwas sehr dünn untersucht hat, dann war man vielleicht so bei 7-8 Millimetern. Das konnte man auch nicht im ganzen Körper machen. Es ist jetzt so, dass wir im CT alles im Submillimeterbereich scannen. Also wir machen wirklich Schichten, die sind einen halben Millimeter dick. Mhm. Und das sind natürlich dann viele, viele tausend Bilder, die für eine einzige Untersuchung halt anfallen. Und die muss man sich als Radiologe angucken und auswerten. Und das ist halt natürlich schon eine große Belastung letztlich, weil man nicht mehr Zeit hat wie früher, sondern eher weniger Zeit. Also die Arbeitsverdichtung insgesamt ist dann halt auch zugenommen. Und da gibt's halt natürlich schon auch technische Möglichkeiten, dass man eben nicht mehr wie früher die Bilder ausgedruckt hat auf so einem Laserfilm und sie sich dann unterm Leuchtkasten angucken musste, sondern jetzt arbeiten wir mit Monitoren, können die Sachen halt vergrößern, können durch die Bilder quasi durchscrollen, also durchfliegen. Und das ist so ein bisschen wie, ja, vielleicht Autofahren. Wenn man so Anfänger ist, das erste Mal im Auto sitzt, macht man ja alles sehr bewusst. Ne? Das angefangen vom den Sitz zurechtmachen, sich nach links, rechts gucken, das Auto anmachen. Und wenn man losfährt, guckt man jedes Schild an, sieht, muss alles irgendwie bewusst halt berücksichtigen. Wenn sie mal ein paar Jahre gefahren sind, dann machen sie das alles unbewusst. Machen es halt trotzdem noch, bloß es ist halt letztlich im Gehirn, erreicht es halt eben nur das Bewusstsein, wenn irgendwas plötzlich passiert, also ein Kind auf die Straße läuft oder sowas. Und so ist das halt auch mit der Radiologie, mit der Auswertung. Sonst könnten sie halt die vielen tausend Bilder halt eben nicht angucken oder auswerten. Sie fliegen durch die Bilder und ihr Gehirn als Supercomputer verarbeitet halt alles. Und da, wo halt irgendwas nicht so ist, wie man es erwartet, macht es dann Blink im Kopf. Und man guckt sich das halt genauer an.
Also man hat quasi ein Normalbild im Kopf, so müsste das hier aussehen. Und wenn das dann irgendwie abweicht, dann fällt Ihnen das dann...
Genau, das ist halt auch die Art und Weise, wie wir jungen Menschen die Radiologie beibringen, dass sie halt viel gucken sollen, auch erstmal viele normale Sachen, damit man halt sieht, was normal ist. In vielen Bereichen des Körpers hat man den Vorteil, dass man ja rechten linken Arm hat, rechte linke Lunge, zwei Nieren, also dass man da auch den Vergleich im Körper halt häufig hat, was normal ist, was nicht normal ist. Und dann fällt es einem leichter halt, das Nicht-Normale erstmal zu erkennen. Das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt ist dann natürlich zu benennen, was nicht normal ist, welche Erkrankung dahinter steckt. Und das können wir manchmal eben halt auch nicht alleine. Da brauchen wir weitere Informationen, Laboruntersuchungen, das Patientengespräch, um da halt zu einem Ergebnis zu kommen.
Frau Dr. Gerz, Sie haben noch nicht 30 Jahre Fahrpraxis, um im Bild zu bleiben.
Richtig.
Ist das noch mühsam für Sie? Oder merken Sie jetzt schon, dass Sie langsam so mehr Übung kriegen?
Das wird einfacher.
Ja.
Aber man muss in der Übung bleiben. Mhm. Also ich war jetzt anderthalb Jahre in Elternzeit. Im CT, würde ich sagen, bin ich wieder gut im Fahrwasser. Im MRT war ich jetzt nicht so oft eingeteilt, da fällt es einem wieder schwerer. Ja. Also man muss dranbleiben. Mhm. Und generell, ich würde sagen, so nach drei Jahren oder so, hat man dann zumindest irgendwie so das Gefühl, man hat seine Schemata für alles einmal so im Kopf und kann das dann abrufen. Aber natürlich, man lernt nie aus, ne? Also es gibt ganz viele Sachen, wo man dann immer wieder auf Oberarzt oder Chefarzthilfe zurückgreifen muss, weil man halt einfach Sachen, es gibt so viele unterschiedliche Erkrankungen, die man halt alle in der Zeit noch gar nicht sehen konnte. Und man braucht dann natürlich Hilfe, ne?
Ja, er hat ja eben gesagt, Herr Dr. Elschek, vom Scheitel bis zur Sohle. Das heißt ja nicht nur die Region, sondern auch alle möglichen Krankheitsbilder, alle möglichen Anomalien und so weiter. Wie bleiben Sie denn immer auf dem neuesten Stand in allen Fachgebieten? Sie müssen ja eigentlich überall so ein gutes Basiswissen haben. In jedem Fachbereich.
Ja klar, das ist die Voraussetzung, dass man ein breites Basiswissen hat. Das erwirbt man halt eben auch, weil man während seiner Ausbildung zum Facharzt durch die verschiedenen Bereiche halt auch rotiert und dann zumindest all die Sachen sieht, die halt in dem Bereich halt abgearbeitet werden. Da ist natürlich ein Unterschied, ob man im größeren Krankenhaus lernt, wo man viele klinische Fächer hat und ein breites Spektrum dann sieht, oder ob man in einem kleinen Krankenhaus oder in der Praxis nur lernt, wo man immer wieder das Gleiche sieht. Mhm. Und das ist halt einfach wichtig, weil man erkennt auch letztlich nur das, was man halt schon mal irgendwie gesehen hat. Und das andere ist, was man natürlich nicht beeinflussen kann, es gibt halt auch ein Talent dafür. Mhm. Also es gibt einfach Menschen, die sind visuell. Also ich kann mir Bilder merken. Ja, ich kann mir ein Bild, ein CT-Bild zeigen, was ich vor 10 Jahren mal gezeigt gesehen habe. Und wenn irgendwas Interessantes drauf war, erkenne ich das wieder. Aber mir geht's häufig so, wenn mir jemand vor 5 Minuten den Namen gesagt hat, habe ich den vergessen. Und so geht es, glaube ich, vielen auch in der Radiologie, dass dort natürlich gerade auch Menschen sind, die zum einen ein bisschen technikaffin sind, aber halt auch visuelle Menschen sind, weil das macht es halt einfach leichter. Und zurück eigentlich zu der Frage, wie schaffen wir es? Wir schaffen es nicht mehr, in allen Bereichen gleich gut zu sein. Mhm. Dafür ist die Radiologie einfach zu breit aufgestellt. Wir machen es so, dass wir halt bei uns in der Abteilung beispielsweise auf Oberarztebene Schwerpunkte setzen. Mhm. Der eine ist halt ein bisschen Firma in dem Bereich beispielsweise Herz und Gefäße, jemand anders mehr im onkologischen Bereich, ein dritter mehr bei Lungenerkrankung, der nächste dann halt bei muskuloskeletalen Erkrankungen. Sodass wir auch innerhalb der Abteilung immer jemanden haben, der ein bisschen mehr weiß wie der Durchschnitt, sich auch ein bisschen mehr darum kümmert, auch vielleicht in Fachgesellschaften dort tätig ist, Fortbildung mit dem Schwerpunkt in diesem Bereich halt macht. Da spiegelt sich auch wieder, dass wir entsprechend die Kollegen Zertifizierungen von der Deutschen Röntgengesellschaft haben. Und das andere ist, dass wir natürlich vieles auch nachschlagen. Ne? Mhm. Früher haben die Radiologen Bücher gewälzt. Heute ist es ein bisschen einfacher. Es gibt halt gute Internetseiten, die halt von Experten auch überwacht werden. Und da ist es halt relativ einfach, barrierefrei, dann auch Vergleichsbilder zu bekommen, Texte zu bekommen, sodass man dann, wenn man so eine grobe Ahnung hat, in welche Richtung das gehen kann, dann auch schnell gucken kann, passt das oder passt es halt nicht. Mhm.
Entdecken Sie manchmal auch was, wo noch gar nicht gesucht wurde?
Leider viel. Das ist halt natürlich auch ein Problem. Dadurch, dass wir so genau werden, entdecken wir halt viele Zufallsbefunde, die wahrscheinlich keinen Krankheitswert haben. Mhm. Also ein Beispiel ist halt die Bauchspeicheldrüse. Dort gibt es viele kleine zystische Veränderungen, also so kleine Wasseransammlungen. Die meisten sind völlig harmlos. Es gibt aber manche, die können Vorstufen sein von Krebserkrankungen. Früher war das kein Problem, weil man die Kleinen nicht gesehen. Das war halt sozusagen noch eine gute Zeit. Jetzt mit dem Submillimeterbild sehen wir alles. Mhm. Und das führt halt dazu, dass viele Patienten dann natürlich in so eine Schleife kommen, dass man halt Kontrolluntersuchungen machen muss. Mhm. Oder ein anderes Thema, was jetzt gerade aktuell ist, ist das Lungenkrebs-Screening. dass man halt gezielt Leute mit einem höheren Risiko halt untersucht, ob sie Lungenkrebs bekommen. Und man weiß einfach, dass viele halt kleine Herde in der Lunge haben, meistens nach irgendwelchen Entzündungen, die man vielleicht gar nicht so gemerkt hat in seinem Leben. Die können natürlich mit einem gewissen Risiko auch vielleicht mal bösartig werden. Und dann gilt es halt da natürlich, eine entsprechende Strategie zu haben. Muss ich den Patienten halt kontrollieren, wie häufig, in welchem Abstand, wann muss ich vielleicht auch mal in so einen Herd halt reinstechen. Und das bringt halt schon viel sozusagen Arbeit für das Gesundheitssystem, aber halt natürlich auch Belastung für den Patienten. Weil ich meine, es gibt manche, die sagen, ja, ich habe da irgendwie einen Schatten auf der Lunge, aber der Arzt hat gesagt, ist nichts Schlimmes und die leben damit gut. Und für andere ist das halt einfach eine starke psychische Belastung. Nicht zu wissen, hat man Krebs, hat man doch Krebs oder sowas. Und ja, dementsprechend haben wir natürlich auch eine hohe Verantwortung, wenn wir halt solche Vorsorgeprogramme beispielsweise aufsetzen oder auch was wir in unseren Befund reinschreiben und wie wir es halt werten. Mhm.
Tauschen Sie sich aber auch unter den Kollegen dann wahrscheinlich aus, wenn es so ein bisschen unklar ist?
Ja, also das ist der Vorteil halt gerade auch in so einer Krankenhausabteilung, dass sie ja doch immer viele Kollegen sind und das gehört zum täglichen Geschäft, dass nicht nur die Assistenzärzte die Oberärzte fragen, sondern auch die umgekehrt teilweise oder wir untereinander uns halt abstimmen. Teilweise auch schicken wir Bilder zu Kollegen, die vielleicht auf Bundesebene dann die absoluten Spezialisten sind, weil es gibt halt auch einfach manche Erkrankungen, die sind so selten, dass man sie in seinem Radiologenleben vielleicht einmal sieht. Und dann ist natürlich halt auch gut, jemand zu wissen, dessen Schwerpunkt es vielleicht ist und der in seinem Leben schon mal 5, 6 dieser Fälle gesehen hat und sagt, ja, okay, das passt oder passt nicht.
Noch ein Vorteil der Digitalisierung, ne? Dass man unkompliziert mal Bilder verschicken kann.
Ja, auf jeden Fall. Früher hätten sie die Sachen mit der Post verschicken müssen, dann wären sie entweder nicht angekommen oder es hätte Wochen gedauert. Heute drücken sie auf den Knopf, die E-Mail geht raus und kriegen mit ein bisschen Glück dann zeitnah eine Antwort.
Haben Sie viel Kontakt mit den Patienten oder weil Sie sind ja nicht jetzt so eng im Patienten, in der Patientenbeziehung drin, wie jetzt ein behandelnder Arzt auf einer Station zum Beispiel?
Kommt so ein bisschen drauf an, an welchem Arbeitsplatz man ist. Also gerade in der Assistenzarztzeit ist man viel am Gerät und betreut halt das Gerät. Und da haben wir regelmäßig Patientenkontakt. Also CT-Untersuchungen müssen alle aufgeklärt werden. Dann hat man auch kurz Zeit, mit dem Patienten darüber zu sprechen, was der Grund ist. Und oftmals kriegt man da noch mal mehr Informationen, als jetzt in der Anforderung von den von den Zuweisern steht. Und im MRT ähnlich. Also man klärt die Patienten auf und kann dann da noch mal erfragen. Aber nach den Untersuchungen machen wir keine Befundbesprechung, sondern die Befunde gehen dann schriftlich, nachdem die Oberärzte die freigegeben haben, auf Station und die Stationsärzte besprechen das dann mit den Patienten.
Eine letzte Frage, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber es interessiert mich noch, warum Sie überhaupt Radiologie gewählt haben als Fachgebiet.
Weil es einfach so spannend ist, muss man letztlich sagen. Und mich hat Anatomie schon immer interessiert. Schon der PrEP-Kurs, sozusagen der Leichenkurs während des Studiums, fand ich halt sehr spannend. Und jetzt können wir halt mit verschiedenen Methoden halt eben nicht nur in Tote reingucken, sondern in lebende Menschen. Und man muss sich halt nicht festlegen auf irgendwas. Ne? Ich bin nicht nur fürs Herzen zuständig oder für den linken Fuß, sondern für den gesamten Menschen. Und es macht das halt so abwechslungsreich und halt so spannend. Und es ist halt auch ein Job, den man halt, bis ins hohe Alter machen kann, ohne dass man zu sehr halt seinen Körper schinden muss. Also wir müssen auch viel arbeiten, wir arbeiten auch rund um die Uhr. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob Sie jetzt ein Chirurg irgendwie im OP sind, der die ganze Zeit schwer körperlich arbeiten muss. Das ist mit 20, 30 sicherlich anders als mit 60. Wir müssen halt gucken, dass unser Gehirn fit bleibt.
Und die Augen,
ja.
Und wie sind Sie zur Radiologie gekommen?
Ja, also bei mir war das nicht so eine ad hoc Entscheidung oder nicht so eine fundierte Entscheidung. Ich war nie die Studentin, die irgendwie studiert hat und gesagt hat, ich will jetzt auf jeden Fall Radiologie machen. Ich habe vorher Innere gemacht und wollte eigentlich immer Hausarzt werden, habe aber dann in der inneren Zeit gemerkt, das ist so gar nichts für mich. Und dann habe ich halt nach einer anderen Fachrichtung gesucht und bin dann auf die Stellenanzeige bei uns in Stillingen gekommen, die ich total ansprechend fand. Und so bin ich eigentlich in die Radiologie gestolpert. Und habe die dann aber lieben gelernt. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe jeden Morgen gerne auf die Arbeit und ich liebe diesen Job, weil der ist einfach super vielfältig. Man braucht ein super breites Wissen. Also man muss eigentlich in jeder Fachabteilung zumindest die Basics können, damit man halt die Erkrankungen weiß, die Erkrankungen erkennt und halt auch mit den Kollegen auf selber Augenhöhe sprechen kann. Und das ist halt super interessant. Man hat jeden Tag unterschiedlichste Modalitäten, man hat unterschiedlichste Fragestellungen, unterschiedliche Organe, die man halt im Fokus hat. Und das macht super spannend. Und gerade als Frau und als Mama ist halt die Radiologie ein super Fach, was man mit einer Familie verbinden kann. Mhm. Also wir haben die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten. Wir haben die Möglichkeit, teleradiologisch zu arbeiten, heißt in den Nachtdiensten. Gibt es die Möglichkeit, dass man nach Hause fahren kann, von zu Hause arbeiten kann. Und das sind halt einfach super, super Vorteile, die man halt dann mit einer Familie verbinden kann, wo man sagen kann, okay, den Job, den kann ich neben der Familie machen und ich habe kein schlechtes Gewissen, dass ich 24/7 nur im Krankenhaus sitze, ne? Oder arbeite natürlich. Hm. Genau. Und das ist einfach ein super abwechslungsreicher, schöner Job.
Sie können das also empfehlen.
Ich kann das empfehlen. Also falls noch jemand Assistent werden möchte, hier ist der Aufruf.
Ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Also die Radiologie umfasst die verschiedenen Bildgebungsverfahren zur Erkennung von Erkrankungen und zum Teil auch ihrer Behandlung. Die bekanntesten Technologien sind das Röntgen, wozu auch das CT zählt, und das MRT, das mit Magnetfeldern arbeitet. Die Untersuchungen sind heute deutlich schneller und genauer und die Strahlenbelastung wesentlich geringer als noch vor einigen Jahren. Dafür hat man mehr, was man feststellt. Teilweise Sachen, die nicht relevant sind, aber dafür wird auch wenig übersehen, was wirklich wichtig ist wahrscheinlich. Und die modernen Geräte bringen eben, wie gesagt, diese Vielzahl an Informationen. Das ist Gewinn und Herausforderung zugleich. Ist das so?
Gut zusammengefasst, ja.
Dann sind wir schon am Ende unserer Sendung. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns einen Einblick in dieses spannende Fachgebiet zu geben. Ich habe gesehen, auf unserer Seite der Radiologie auf www.diakonie-sw.de haben wir auch noch zu verschiedenen Untersuchungen den Ablauf beschrieben. Da findet man auch, wenn man sich bei bestimmten Untersuchungen nochmal durchlesen möchte, noch Informationen. Sie können Fragen zur heutigen Sendung auch gerne an presse@diakonie-sw.de schicken. Vielen Dank für Ihr Kommen, vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke.
Sie hörten DISPOD, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.